Hallo, liebe Podcast-Lauscher. Mein Name ist Katharina und ich stelle an dieser Stelle regelmäßig digitale Technologien vor, die helfen sollen, Gesundheit, Gesundheitsfürsorge, Leben und Gesellschaft zu verbessern. Also freut euch auch in dieser Folge auf Neues aus der Welt der Digital Health. Lasst uns heute über Blähbauch und über den Darm sprechen, ganz genau über eine DIGA, die insbesondere Reizdarmerkrankten helfen kann. Mein Gast ist heute Jesaja Brinkmann, Co-Founder von Caracare aus Berlin. Und ich freue mich heute ganz besonders, denn ich kenne Jesaja und Caracare schon seit einigen Jahren. Bestandteil der App ist nämlich die sogenannte darmbezogene Hypnose, für die ich quasi in meinem anderen Leben als Hypnotherapeutin Co-Autorin war und dann als Stimme für diese Parts fungierte. Und jetzt begegnen wir uns hier in ganz anderem Format. Und ich stelle mir einfach vor, ich wüsste noch gar nichts über euer Unternehmen. Also in diesem Sinne ein super, super herzliches Willkommen dir, lieber Jesaja.
Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Hi, Katharina.
Guten Morgen. Dann erzähl uns doch zunächst, was einen immer beschäftigt. Wie entsteht sowas? Welcher Hintergrund ist da bei Caracare gewesen? Wie kam das zustande?
Ja, also ich habe mal Medizin studiert in meinem vorherigen Leben und das habe ich in Würzburg gemacht und später im UKE. Und da kam so zum ersten Mal bei mir dieses Thema Darmgesundheit und Gastroenterologie auf. Und vielleicht erinnerst du dich, da gab es mal diese EHEC-Epidemie. Die war vor allen Dingen in Norddeutschland und im UKE entsprechend waren dann auch die meisten Fälle da. Und da hat man festgestellt, dass bei, ich glaube, so 20-30% der Betroffenen, die vorher vollkommen gesund waren, dass die letztendlich danach ein postinfektiöses Reizdarmsyndrom entwickelt haben. Die waren also plötzlich chronisch krank und hatten dann eben diese wirklich ja sehr nervigen und im Leben einschränkenden Symptome. Und in der Studie, die ich da auch mit betreut hatte, mit einem unserer auch immer noch bestehenden Mentoren, Professor Lüth, haben wir eben untersucht, kann man mit sogenannten Stuhltransplantationen die letztendlich heilen oder die diese Symptomatik verbessern. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, so hey, da ist so ein ganzes Universum, was ich noch nicht so richtig verstehe, was viele noch nicht richtig verstehen. Und da fing so bei mir die Faszination für das Thema an. Ich habe dann meine Doktorarbeit weitergemacht am MGH in Boston. Und habe in der Zeit André getroffen und der kam von einer ganz anderen Seite. Er hatte jemanden, der ihm sehr nah stand, die auch an postinfektiösen Reizdarmsyndrom erkrankt war, nach einem Urlaub, wo man einfach irgendwie was Falsches gegessen hatte. Man war vorher völlig gesund. Man ist dann irgendwie ja durch eine Infektion dann auch chronisch krank geworden. Und wir haben uns da viel drüber unterhalten und dann eigentlich gemerkt, da sollte man eigentlich was machen, weil bei den Betroffenen nicht das ankommt, was sie eigentlich brauchen.
Ja, okay. Und dann der Weg zu einem digitalen Produkt ist ja dann ein langer, manchmal steiniger, das wirst du sicherlich bestätigen können. Jetzt seid ihr schon wie lange am Markt?
Boah, viel zu lang. Die Zeit rennt irgendwie schnell. Das fühlt sich noch gar nicht so lange an. Also ich habe André, glaube ich, zum ersten Mal dazu gesprochen im Sommer 2015. Also wir sind jetzt so 7 Jahre da dran und genau, es ist noch trotzdem viel zu tun.
Ja, und es ist durchaus erwähnenswert, dass du 30 Jahre alt bist. Also du bist gefühlt schon dein ganzes Leben damit beschäftigt. Das ist krass. Okay, lass uns auf die Patientinnen und Patienten gucken. Es kommt ja nicht selten vor, dass Patientinnen und Patienten mit Verdauungsproblemen sich relativ bald mit der Diagnose psychosomatische Beschwerden konfrontiert sehen. Was machen die dann damit? Kommt dann an dieser Stelle zum Beispiel die DIGA ins Spiel?
Ja, voll. Also was machen die erstmal damit? Also sie fühlen sich erstmal nicht wirklich verstanden häufig. Also häufig werden sie so als Psychos abgestempelt von vielen Schulmedizinern, wo die da eben dann auftreten. Und da gibt's eine riesen Versorgungslücke. Also die Idealtherapie sieht ja eigentlich im Buche so aus, dass man Psychoedukation bekommt, die Ernährung umstellt, Zugang zu Psychotherapie und auch zu Hypnose bekommt, sich mehr bewegt, eventuell Medikamente hat, vielleicht auch das Mikrobiom versucht positiv zu beeinflussen durch Probiotika etc. Aber das kann man alles in 7 Minuten bei seinem Arzt, bei seiner Ärztin überhaupt nicht irgendwie abbilden. Und entsprechend stehen die dann erstmal da mit diesem Stempel auf der Stirn, ich habe einen Reizdarm. Häufig bekommen sie diesen Stempel noch nicht mal, sondern es wird eigentlich nur gesagt, sie haben nichts Schlimmes.
Also in Anführungszeichen, oder sie haben nichts.
Sie haben nichts. Genau, es bringt sie nichts um, bringt sie nicht um oder sie haben nicht. Und dann, dann fallen die irgendwie so voll durchs Raster und suchen dann im Internet, in der Alternativmedizin irgendwo nach befriedigenden Antworten. Und genau, unser System ist eigentlich nicht ausgerichtet auf diese individuelle und auch ganzheitliche Therapie. Also es fehlt die Zeit, es fehlt das Wissen, es fehlen auch finanzielle Anreize für die behandelnden Ärzte und Ärztinnen. Da ist unser System auch nicht drauf ausgerichtet, wirklich sich mal hinzusetzen mit jemandem und dann wirklich mal zu schauen, gut, was hilft jetzt dir individuell mit deinen Beschwerden, die ja wirklich jeden Tag da sind. Und der Patient oder die Patientin, die fühlen genau das Gegenteil. Also die Ärztin sagt, sie haben nichts, und der Patient sieht dann so, gut,
doch.
Genau, ja. Und das führt irgendwie zu Riesenfrust. Und die reizsamen Patientinnen werden von den Ärzten aber auch häufig als wirklich dann undankbares, eher lästiges Klientel bezeichnet, wenn wir auch mit denen reden. Und diese Haltung ist völlig problematisch. Ich kann natürlich verstehen, wenn man jetzt da auch in diesem System gefangen ist, in einem Gesundheitssystem und irgendwie riesen Zeitkostendruck hat, ist es einfacher, sich das dann so zurechtzulegen. Da ist irgendwie, die reizsamen Patienten sind schwierig, aber es ist irgendwie, ja, es ist Frust auf beiden Seiten da, und das führt dann eben auch so zu Arzthopping, so Drehtüren-Effekten, dass die Leute immer wieder kommen, und genau. Wir versuchen dann, die Leute wieder aufzufangen, auch mit der Schulmedizin, aber auch mit einem ganz anderen Konzept dann.
Ja, und wie ist bis jetzt der typische Weg, das typische Prozedere? Sind das denn tatsächlich eher jetzt, so klang es eben, die Patientinnen und Patienten, die, weil sie nach einer Alternative suchen, weil sie frustriert sind, irgendwie auf eure App stoßen? Oder sind es dann doch immer mal ein paar, ich sag mal, etwas erwachtere Ärztinnen und Ärzte, die sagen, oh, da habe ich was, das sie da ein Stück weit führen kann? Wie ist das im Augenblick?
Ich finde es super, dass du nicht jüngere Ärzte sagst, weil es ist, da haben wir uns immer die Daten angeschaut. Ich war voll fasziniert davon, dass der typische Verschreiber oder die typische Verschreiberin von DIGAs, also von diesen digitalen Gesundheitsapplikationen, sogar älter sind als der Durchschnitt von den normalen Ärztinnen. Und das fand ich irgendwie auch cool, dass man wirklich dieses Klischee auch nicht stimmt. Das sind immer so die
jungen Digitalaffinen. Ja, ja.
Genau. Aber zu deiner Frage, ist ganz unterschiedlich, wie man auf uns kommt. Also uns gibt es ja jetzt auch schon eine ganze Zeit am Markt. Wir sind jetzt bald, haben wir den millionsten User in unserer App.
Wow,
das ist cool, auch eine coole Zahl, ne? Irgendwie so eine künstliche Barriere, die wir dadurch brechen. Und das heißt, es hat sich auch schon hoffentlich ein bisschen rumgesprochen, dass es uns gibt. Und wir werden auch weiter empfohlen. Die meisten, die jetzt eine Verschreibung bekommen, gehen gerade noch eben zum Arzt, zur Ärztin um die Ecke und fragen danach, kann ich das verschrieben bekommen? Das gibt's jetzt auf Rezept. Und letztendlich machen dann die Betroffenen für uns den Job, die Ärztin aufzuklären, was irgendwie ganz praktisch ist. Aber wir sehen auch immer mehr Ärzte und Ärztinnen, die eben auch proaktiv, wenn sie merken, da ist jemand, der von uns profitieren kann, die dann eben letztendlich uns empfehlen und aufs Rezept schreiben.
Ja, super. Gibt es da, ich weiß nicht, irgendwelche Erhebungen, Zahlen, wie oft das bereits passiert ist, wie oft Ärzte, Ärztinnen Caracare bereits verschrieben haben?
Ja, die gibt's. Wir wollen bis Ende des Jahres so mehrere tausend Verschreibungen generiert bekommen und sind da auf einem echt guten Weg hin, so viel kann ich sagen. Und es ist eine auch voll spannende Frage, wirklich zu schauen, können wir sehen, woher die Verschreibung kommt? Das hast du ja gerade auch schon gefragt. Und das ist eigentlich auch relativ schwierig dann zu sagen, weil was wir als Herstellerin dann eben sehen, ist, gerade auch durch bestimmte Datenschutzvorkehrungen. Eigentlich nur, da hat jemand gerade so einen DIGA-Code vom Rezept eingegeben, beziehungsweise den man von der Krankenkasse bekommen hat. Und dann muss man sich erstmal fragen, kommt der direkt von der Empfehlung vom Arzt? Kommt der, kommt der vielleicht auch direkt von der Krankenkasse? Das gibt's auch. Und das ist gerade auch spannend, eben sich da so ein bisschen anzunähern und besser zu verstehen, wie eigentlich dann auch wirklich die Welt da draußen aussieht, damit wir das dann eben auch nutzen können und positiv beeinflussen können.
Ja. Jetzt stelle ich mir vor, Patientin, Patient hat die App endlich verschrieben bekommen, hat sich selbst drum gekümmert oder hatte einfach eine Ärztin oder einen Arzt, die das wusste. Was ist jetzt mit der, sozusagen, mit der Rolle des bisher Behandelnden, der Ärztin, des Arztes? Was machen die denn jetzt? Sind die sozusagen jetzt raus oder wie begleiten die das?
Da gibt es auch verschiedene Lager. Also ich glaube, insgesamt gibt es so, was digitale Gesundheit angeht, so einmal eine große Masse von Ärztinnen und Ärzten, die so noch so neutral sind in Bezug auf digitale Gesundheit, das auch noch nicht so richtig anwenden, da vielleicht schon mal das erste Mal von gehört haben. Und dann gibt es so links und rechts einmal die krassen Befürworter, die wirklich unsere Fans sind und die auch vielleicht dann auch das stärker in ihre Behandlungen dann integrieren und da auch noch mehr dabei sind. Und dann gibt es aber natürlich auch die, ich nenne sie jetzt mal die Hater, die Ablehnenden, die aus bestimmten Gründen dann eben gar nichts von digitaler Gesundheit halten. Und deswegen ist so die grundlegende Frage so, bei uns sind das viele Hausärztinnen oder Gastroenterologinnen, wollen die überhaupt da stärker involviert sein? Ich glaube, für viele sind wir ja so eine Art Delegationstool, was endlich sozusagen auch da ist, weil vorher gab es eben so diese Situation, man wusste als Verschreiber, hoffentlich wusste man das, man kann viel mehr machen mit den Betroffenen, aber man wusste nicht wie. Also man kann ja nicht sozusagen jetzt Hypnotherapie in der Praxis in 7 Minuten machen. Das geht nicht. Wir wissen nicht, wie sie es abbilden sollen. Und entsprechend sind sie einfach eher froh, dass man den Leuten dann was an die Hand geben kann und dann kann man den nächsten Patienten sehen. Wenn man eben involviert sein möchte als Behandler, dann kann man eben, gibt es viele Möglichkeiten wirklich, sich da einzubringen. Man kann zum Beispiel bei der Adherenz helfen, also bei jedem Besuch irgendwie auch fragen, wie läuft's mit der App? Weil dieser soziale Kontext hilft natürlich auch bei der Adherenz. Die Leute halten dann noch eher durch, wenn auch mal wirklich von außen noch mal jemand drauf guckt. Also dieser soziale Druck ist dann auch da. Und aktuell ist unsere Abschlussrate von der 12-Wochen-Therapie so bei über 70%. Aber das kann natürlich auch dann von den Betroffenen gut noch, von den behandelnden Ärztinnen dann noch gut beeinflusst werden. Und dann gibt's noch so ein Dashboard und auch Reports, die man letztendlich auch dann zusammen mit den Betroffenen anschauen kann. Und da kann man den Therapieerfolg anschauen, auch den Symptomverlauf über die Zeit und letztendlich, was ist zwischen den Arztbesuchen so passiert. Und man ist ja 99% der Zeit eben nicht beim Arzt oder bei der Ärztin. Und diese Blackbox kann man sozusagen dann auch mit etwas Licht versehen.
Super, klar. Die Auskünfte sind natürlich zwangsläufig viel, viel präziser und viel ertragreicher insofern dann für den Behandler, weil es getrackt wird durch die App, was ich gemacht habe, was ich gegessen habe. Richtig?
Mhm. Ja.
Kannst du uns einen kurzen Abriss geben, wie denn die Leitlinien bei Reizdarmsyndrom aussehen? Also was weiß denn die Ärztin, der Arzt, was er sie eigentlich tun sollte?
Die wurden jetzt gerade neu aufgelegt, die S3-Leitlinien fürs Reizdarmsyndrom. Die sind eigentlich so aufgebaut wie so alle Leitlinien. Also da wird erstmal so geklärt, die Definition, was ist eigentlich das Reizdarmsyndrom und wie ist die Verbreitung. Also gerade so die RUM-4-Kriterien, also man muss irgendwie chronisch mehr als 3 Monate eben Darmbeschwerden haben, Bauchschmerzen, Blähungen, die meistens mit Stuhlveränderungen einhergehen, also Durchfall, Verstopfung, das im Wechsel eventuell. Die Leute brauchen dann eben, die müssen Hilfe suchen und die Beschwerden müssen so stark sein, dass eben die Lebensqualität dadurch beeinträchtigt ist und das ist eine Ausschlussdiagnose, das heißt, man muss andere Krankheitsbilder als Auslöser für die Symptome eben ausschließen können. Und dann wird in den Leitlinien dann noch viel über die Pathophysiologie gesagt. Da steht sehr viel drin, aber was eigentlich da drin steht, ist, man weiß gar nicht, wo das Reizdarmsyndrom herkommt und wie das so genau funktioniert. Also, aber man, das sagt man mit sehr vielen Worten da. Und dann geht man eben auch noch auf diese diagnostischen Algorithmen ein. Und dann, was eben besonders spannend ist, ist dann natürlich auch die Therapieverfahren. Und die versuchen wir natürlich auch eben alle in unserer App dann zu vereinen. Also das ist genau. So die Psychoedukation.
Genau. Wie sieht da das Therapieprogramm aus, das Caracare abbildet?
Das ist letztendlich, haben wir versucht, genau die Leitlinien abzubilden. Das heißt, wir fangen an mit Psychoedukation, also gerade Erklärung und Ermächtigung, die Krankheit und den eigenen Körper besser zu verstehen. Allein das hat schon super Effekte auf den Krankheitsverlauf. Also gerade auch das Zusammenspiel zwischen Psyche, Ernährung und der Somatik zu erklären, wie man eben individuelle Trigger identifiziert, also Lebensmittel, Medikamente, bei vielen Schichtarbeit, mentale Stressoren, bei vielen Frauen auch Zyklus, das sind alles so Sachen. Dann, genau, das ist so ein Modul. Dann haben wir Ernährung, Psyche und das ist auch so das Kernbestandteil. Das heißt, die medizinische Ernährungstherapie ist letztendlich bei dem Reizdarmsyndrom vor allem die Low-FODMAP-Diät. FODMAP sind so bestimmte Bestandteile in der Ernährung, die eben bei einem sensiblen Darm eben Symptome hervorrufen können, durch Gasentwicklung und Schmerzentwicklung. Und die leiten wir an. Und auf der psychischen Seite gibt es dann eben zwei Bestandteile, die kann man nicht gleichzeitig nutzen. Das ist entweder kognitive Verhaltenstherapie oder eben dann die bauchbezogene Hypnose, die du ja sehr gut kennst.
Ja, genau. Und zu dem Stichwort, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wüsste es noch nicht, was kann man sich darunter vorstellen? Also Hypnose per App klingt für manchen vielleicht auch irgendwie scary. Wie sieht so eine Hypnosesitzung bei Caracare aus?
Ich glaube, du könntest das fast sogar besser erklären, weil du bist ja die Hypnose-Expertin. Also wie würdest du das jemandem erklären, wenn der in deine Praxis kommt?
Na, ich würde sagen, das Gute an unserem System, also an unserem Inneren, ist ja das Gehirn ist einfach der Chef von allem. Das heißt, wenn ich das Gehirn anleiten kann, zum Beispiel über innere Bilder, bestimmte Zustände auszulösen, dann wirken sich diese Bilder zwangsläufig auch auf den Organismus aus. Und diesen Mechanismus, den benutzen wir hier. Das heißt, wir entspannen erstmal das Nervensystem ganz grundlegend, denn diese Art von, also die hohe Anspannung, die teilweise vor den Symptomen ist, die aber teilweise natürlich auch durch die Symptome noch zusätzlich ausgelöst wird, die wird runtergefahren. Das ist mal die Basis. Und extrem wohltuend. Und dann wird basierend auf dieser Entspannung eine ganze Reihe von inneren Bildern erzeugt, die, da kommt es dann auf die jeweilige Symptomatik an, die mich umtreibt, die mir hilft, die sozusagen die richtige Funktionsweise des Darms wiederherzustellen, indem das Unterbewusstsein sich darauf einstellt, ich sag mal, davon auszugehen, dass das ganz leicht und natürlich läuft, weil der Körper das einfach kann, weil es gar nicht Not tut, dass man irgendwas von außen dazugeben muss, sondern dass ich das jetzt regulieren kann und darf und dass Stress halt abgelassen wird. Das ist die Basis dessen, wie das funktioniert. Ja. Und das ist einfach, ich glaube, für viele auch so ein wohltuender Anker, auch bei all dem, so stelle ich mir das vor, innerhalb der App, was man so auch tun muss, also muss man ein bisschen diszipliniert sein, das aufzuschreiben und irgendwelche Übungen zu machen. Und ich glaube, viele User mögen das auch einfach, sich hinzulegen, es sich irgendwie kuschelig zu machen, darin auch instruiert zu werden und das zu sollen und zu dürfen und sich einfach so eine wirklich schöne Zeit mit solchen wohltuenden, leitenden, inneren Bildern zu machen.
Voll. Ich finde es spannend. Also viele unserer Userinnen, die sind auch am Anfang, glaube ich, noch ein bisschen skeptisch. Ja, also ich glaube, als ich das erste Mal wirklich, also im Medizinstudium, in der Schulmedizin, lernst du auch erstmal nichts darüber, was überhaupt. Also Hypnose war für mich am Anfang erstmal etwas, das hatte ich mit Vorurteilen abgestempelt Richtung ESO und ich werde in einen Huhn verwandelt. So.
Ich übrigens auch.
Und es besteht ja sowieso sehr viel Skepsis und sehr viele Vorbehalte gegenüber psychischen Verfahren, glaube ich. Also ich glaube, viele wollen auch gerade, wenn sie jetzt so chronisch irgendwie Bauchschmerzen haben, Reizdarmsyndrom, erstmal nicht als Psycho abgestempelt werden, was sowieso schon eher tendenziell von den Behandlern da draußen gemacht wird, sondern die stürzen sich erstmal auf die Ernährung, aber danach öffnen sie sich immer mehr und merken dann eben auch gerade das, was du beschrieben hast. Eigentlich tut mir das ja richtig gut. Boah, ich fühle mich so wie so innerlich frisch geduscht nach dieser Sitzung. Genau. Ja. Und ich glaube, dann öffnen sich viele und wissen das auch dann wirklich zu schätzen. Und ich glaube, das ist echt auch einer der kurzen Bestandteile so in unserer App geworden. Ansonsten gibt es natürlich auch noch ganz viele andere Sachen, aber das ist echt eine gute Sache.
Wie schön. Das freut mich total. Also es war auch echt ein schöner Prozess. Lass uns mal auf zwei Weisen in die Zukunft schauen, Jesaja. Zum einen wüsste ich gerne, ich habe mitbekommen, ihr habt ja noch mehr im Ärmel. Ihr habt weitere Digas geplant, die im weitesten Sinne andere gastroenterologische Erkrankungen begleitend behandeln sollen. Einerseits ist das Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, dann auch der gastroösophageale Reflux und Dyspepsie. Habt ihr da schon konkrete Daten, Veröffentlichungsdaten? Wie ist der Stand und wie ist die Stimmung? Das finde ich auch immer spannend. Hat man noch Bock oder wird's?
Ich gehe jetzt noch nicht in Ruhestand. Es ist noch viel zu tun, es sind noch viele Leute da draußen, die unsere Hilfe brauchen. Entsprechend, du hast genau aufgezählt, also wir haben jetzt gerade drei Medizinprodukte am Markt, einmal fürs Reizdarmsyndrom, dann einmal für CED, also für die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, die inkludieren Colitis ulcerosa, Morbus Crohn und dann eben für die oberen Verdauungsbeschwerden rund um das Sodbrennen, die du auch gerade aufgezählt hast, Dyspepsie, GERD. Die bringen wir jetzt gerade alle in Deutschland erstmal in die Erstattung. Da gibt es jetzt diesen coolen DIGA-Prozess, dass man eben auch das wirklich durch die Kassen erstattet bekommen kann und auf Rezept bekommen kann. Das reicht uns aber noch nicht. Wir schauen uns gerade andere Länder an. Wir sind schon aktiv, eigentlich schon von Anfang an auch in den USA. Da kommen auch so ungefähr die Hälfte unserer Downloads immer noch her. Und da bauen wir gerade unser Modell ein bisschen um, weg von, die Leute sollen das selber aus eigener Tasche bezahlen, hin zu, wir gehen jetzt an die großen Institutionen in den USA, also die großen Krankenversicherer und auch die Arbeitgeber, die spielen dann eine besondere Rolle und tragen eben auch viel Risiko für die Gesundheit der Belegschaft. Und das machen wir gerade. Und was so andere Therapiegebiete angeht, da sind wir auch schon dran. Ich will da nicht zu viel verraten. Du wirst auch als eine der Ersten dann davon erfahren. Aber wir schauen uns gerade in der Gastroenterologie natürlich noch andere Felder an. Wir haben da schon viel abgedeckt, aber da gibt es auch noch viel, viel White Space auf der Karte. Und zusätzlich gehen wir auch mit dem Blick auch über den gastroenterologischen Bereich hinaus, weil viele Bestandteile, die wir eben bei uns haben, die medizinische Ernährungstherapie, die psychologischen Verfahren, die kann man natürlich auch für andere, gerade chronische Erkrankungen, gut verwenden. Ja. Und unsere Vision ist letztendlich, alle Leute mit Krankheiten oder chronischen Krankheiten zu befähigen, gesünderes und glücklicheres Leben zu führen. Und da ist noch viel zu tun.
Ja, genau. Das bringt mich zu meiner letzten Frage. Was ist dein größter Wunsch, wenn du sagst, es ist noch viel zu tun, es steht dem viel im Wege? Wenn du jetzt auf magische Weise den größten Hinderungsgrund aus dem Wege räumen könntest, was würdest du sagen, was ist das, also, beziehungsweise worin bestünde dein Wunsch, was sollte sich ändern im Bereich Digital Health oder Gewahrsein der Leute? Kommt dir da spontan ein Gedanke?
Ich glaube, so insgesamt dreht sich das so um das Thema Mut. Also ich glaube, dass wir teilweise echt sehr viel Mutlosigkeit sehen, so, also ich auch in meinem Umfeld. Und ich glaube, so Mut einfach, sich auf neue Dinge einzulassen, sei es jetzt Hypnose, sei es jetzt überhaupt, kann man Medizin auch digital machen? Wir sehen eben auch in der Ärztinnenschaft auch noch natürlich Vorbehalte bei verschiedenen anderen Stakeholdern auch. Das öffnet sich gerade alles, aber dass das so langsam geht, hängt, glaube ich, auch damit zusammen, durch so eine gewisse Mutlosigkeit, durch auch teilweise sehr diffuse Ängste. Und ich glaube, hier will ich ein bisschen mehr so Entschlossenheit einfach haben und ja. Veränderungswillen und ja, genau, das wäre so mein Wunsch. Es ist ein bisschen abstrakt, aber
nee, überhaupt nicht. Es ist eigentlich echt die Basis. Schön. Und auch so ein schönes Schlusswort. In diesem Sinne, Jesaja, ganz, ganz lieben Dank und mutig voran. Yeah.
Ja, danke für die Einladung. Ich
habe mich
sehr wohl gefühlt und ja, wünsche dir alles Gute.
Ja, ich dir auch. Ciao.
Tschüss.